So, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der letzten Pressekonferenz heute zu den Auswirkungen der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt auf die Bundespolitik begrüßen wir die Partei Die Linke. Ich begrüße Susanne Henning-Welso, die Parteivorsitzende. Ich begrüße Eva von Angeren, die Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen-Anhalt. Ich begrüße Stefan Gebhardt, den Landesvorsitzenden der Linke in Sachsen-Anhalt. Seien Sie uns herzlich willkommen. Frau Henning-Welso, Sie haben das erste Wort, bitte.
Vielen Dank. Zunächst einmal nochmal auch in dieser Runde einen herzlichen Dank an die Wahlkämpferin Eva von Angern und Stefan Gebhardt und natürlich auch die Linke in Sachsen-Anhalt. Die Linke in Sachsen-Anhalt hat von vornherein einen schwierigen Wahlkampf führen müssen. Wir sind natürlich also auch enttäuscht. Für uns ist es ein schmerzhafter Dämpfer, tatsächlich mit 11% in den Sachsen-Anhaltinischen Landtag einzuziehen. Wir hätten uns natürlich anderes gewünscht, aber die Partei Die Linke in Sachsen-Anhalt hatte aus meiner Sicht keine großen Fehler gemacht, die das hätten rechtfertigen können, dass wir dieses Ergebnis einfahren. Das bedeutet aus meiner Sicht durchaus, dass wir in Sachsen-Anhalt, obwohl wir die ostdeutsche Benachteiligung auf die Agenda gesetzt haben, gegen den Strom, gegen den Trend haben, ankämpfen müssen. Dass wir in Sachsen-Anhalt beobachten können, dass über 60% der Wählerinnen und Wähler eine konservative oder eine extrem rechte Partei wählen, deutet darauf hin, dass die gesellschaftliche Verfasstheit in Sachsen-Anhalt mit nur knapp 30% für die progressiven Parteien zu dieser Wahl kein gutes Pflaster für die Linke war. Dennoch stecken wir nicht auf. Wir werden auch als Bundespartei nach wie vor jetzt also mutig, tapfer und natürlich voll des Willens, dass wir zur Bundestagswahl gute Ergebnisse einfahren, jetzt in den Wahlkampf ziehen. Für uns war das natürlich nochmal ein Tritt gegen das Schienbein, tatsächlich auch die Vielstimmigkeit in der Partei einzustellen und uns auf den Wahlkampf zu konzentrieren. Ansonsten brauchen wir jetzt das, worum es geht, nämlich Politik mit Hand und Fuß, mit sehr konkreten Vorschlägen. Auch das werden wir die nächsten Wochen noch intensivieren. Insofern vielleicht so viel von mir. Und nochmal verbunden auch mit einem Dankeschön.
Auch von Angern.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir heute hier als Linke Sachsen-Anhalt da sein können. Es ist mehrfach gesagt worden, das ist eine herbe Niederlage für uns, diese mehr als 5 Prozentpunkte Verlust. Und das ist ein Ergebnis, was uns nicht zufriedenstellen kann. Auf den letzten Metern, das möchte ich ganz deutlich sagen, haben wir vor allem durch die Polarisierung in Sachsen-Anhalt zwischen CDU und AfD nochmal erheblich verloren. Das zeigen auch die Wählerinnenwanderungen. Und das ist, es ist uns nicht gelungen, das zu durchbrechen, dass dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, was insbesondere durch den Ministerpräsidenten an die Wand gemalt worden ist und auch dieses in die rechte Ecke rücken von Sachsen-Anhalt, dass das so nie präsent war, bis auf in wenigen Umfragen kurz vor der Wahl. Das zeigt das Wahlergebnis deutlich. Und wir konnten das aber nicht durchbrechen. Das heißt, wir müssen feststellen, dass nicht wenige, die eigentlich die Linke wählen würden, die also zu unserem Wählerpotenzial gehören, sich dann aus taktischen Gründen für die CDU entschieden haben, damit eben nicht am Wahlabend das Signal aus Sachsen-Anhalt geht, dass es hier die stärkste Kraft namentlich der AfD gibt. Was uns gelungen ist als Partei in Sachsen-Anhalt, und da sind wir auch tatsächlich die Einzigen, ein anderes Thema als Corona zu setzen. Und da bin ich auch tatsächlich sehr stolz auf meinen Landesverband. Wir haben es geschafft, das Thema Ost-West-Ungerechtigkeit, das Thema Vollendung der deutschen Einheit durch gleichwertige Lebensverhältnisse, so wie sie im Grundgesetz auch beschrieben sind, das ist uns gelungen, nicht nur in Sachsen-Anhalt zu setzen, sondern eben auch bundesweit als Thema zu setzen. Und das für ein Plakat, was nicht einmal gehängt worden ist, das ist etwas, wo wir tatsächlich stolz drauf sind. Und die Zahlen geben uns auch hier recht. Uns wurde tatsächlich von der größten Gruppe der Wählerschaft, die sich für uns entschieden hat, eine sehr hohe Ostkompetenz zugewiesen. Was mich persönlich sehr zufriedenstellt, ist die erhebliche Steigerung an Stimmen von jungen Frauen. Da konnten wir uns tatsächlich zur letzten Wahl um 4 Prozentpunkte und auch weit über dem Schnitt des Gesamtergebnisses konnten wir uns tatsächlich steigern. Das finde ich tatsächlich sehr Also das finde ich toll. Was wir jetzt in Sachsen-Anhalt erwarten, ist, dass der Ministerpräsident zeitnah eine Regierung bildet. Das wird möglicherweise nicht leicht, weil er auch sehr selbst polarisiert hat gegenüber den anderen Parteien, also nicht nur gegenüber der AfD. Er hat noch mal in den letzten Tagen vor der Wahl gesagt, dass alle, die nicht CDU wählen, dem Land Sachsen-Anhalt schaden. Das halte ich für demokratietheoretisch höchst problematisch. Aber nun ist es an ihm, die Türen wieder zu öffnen zu den anderen Parteien. Selbstverständlich stehen wir für eine Koalition mit der CDU in Sachsen-Anhalt, die sehr, sehr weit rechts steht, nicht zur Verfügung. Aber das ist ja auch gar nicht im Gespräch. Ich wollte es nur mal schon noch mal deutlich sagen. Wir brauchen dringend eine Landesregierung in Sachsen-Anhalt und das zeitnah, weil wir vor einem Nachtragshaushalt stehen. Wir haben ein 700-Millionen-Euro-Defizit noch in diesem Jahr. Es ist bisher völlig ungeklärt, wo Herr Haseloff das Geld für dieses Defizit hernehmen will, beziehungsweise welchen Sparkurs er anstrebt. Insofern beobachten wir auch vor diesem Hintergrund mit Spannung, für welche Koalition oder welche Koalition erreichen wird. Was uns auf keinen Fall zufriedenstellen wird, und da können Sie uns als sehr starke, als sehr deutliche Opposition auch erwarten, ist das, was die CDU schon vor der Wahl angekündigt hat, dass man möglicherweise vor der Bundestagswahl keine Regierung bildet. Das wäre gegenüber den Wählerinnen und Wählern in Sachsen-Anhalt verantwortungslos, denn wir haben große Probleme zu lösen in der Wirtschaft, in der Bildung, im sozialen Bereich. Und diese Fragen müssen beantwortet werden. Und deswegen brauchen wir auch zeitnah eine Regierung und Mehrheiten im Landtag von Sachsen-Anhalt.
Vielen Dank, Herr Gebhardt.
Ja, schönen guten Tag auch von mir. Die Einschätzung differiert jetzt natürlich nicht zu der von Frau von Angern. Das ist eine schmerzhafte Niederlage, die wir gestern erlitten haben. Unsere Vorstellungen, unsere Hoffnungen waren deutlich andere. Wir wussten allerdings auch schon in den letzten Wochen aufgrund der bundesweiten Umfragewerte und auch der Umfragewerte im Land, dass die Bäume für die Linken nicht in den Himmel wachsen und dass wir insgesamt gerade auch in der Pandemie in einer schwierigen Situation sind. Bitte an der Stelle auch zur Kenntnis zu nehmen, dass wir hier nicht gewillt sind, dieses Wahlergebnis irgendwie schön zu reden, aber wir schon versuchen, Gründe für diese 11% zu finden, wenn alle ringsherum sagen, ihr habt eigentlich einen super tollen Wahlkampf gemacht. Wenn ein Landtag, ein Parlament bei den wichtigsten Entscheidungen, die gerade die Bürgerinnen und Bürger im Land betreffen, nämlich die ganzen Verordnungen zur Pandemie, völlig kaltgestellt wird, und ein Ministerpräsident begründet, dass der Landtag ja hiermit eingebunden ist, indem die Koalitionsfraktionsvorsitzenden am Tisch sitzen, dann ist das natürlich eine Situation von Oppositionsfraktionen, wo sie einfach nicht mehr vorkommen kann. Und natürlich haben die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt das auch gemerkt und gespürt und gewusst, dass sie ja gerade über ein Parlament entscheiden, was gerade kaltgestellt ist und gar nichts entschieden hat in den letzten Monaten ihres Lebens. Dazu kommt, dass die Partei Die Linke in Sachsen-Anhalt auch eine Partei ist, die den direkten Kontakt, das sage ich als Landesvorsitzender mit voller Überzeugung, den direkten Kontakt zu ihren Wählerinnen und Wählern braucht. Und in einer Pandemie, wo wir alle uns solidarisch verpflichtet haben, diesen Kontakt eben nicht herzustellen gerade, ist es dann natürlich schwierig, auf gute Wahlergebnisse dann zu hoffen, wenn der direkte Kontakt zu den Wählerinnen und Wählern fehlt. Das sind vielleicht noch ein paar Gründe, die noch mit dazukommen. Natürlich hat sich in den letzten Tagen und Wochen noch mal ein Duell wurde suggeriert, was es so nicht gegeben hat. Warum die Medienlandschaft von einem Duell spricht, einem Kopf-um-Kopf-Rennen zwischen zwei Parteien, die im Endeffekt 17% auseinanderliegen, die Fragen müssen andere beantworten. Die können wir leider nicht beantworten. Uns ist das auch ein Rätsel, warum man solche Kampagnen startet. Soweit erstmal von mir. Vielleicht noch einen Blick in die Zukunft. Auch ausgehend von dem Wahlkampf, den wir gemacht haben. Wir haben sehr engagiert gewahlkämpft vor Ort. Wir hatten eine tolle Spitzenkandidatin und selbstverständlich werde ich meinem Landesverband empfehlen, auch weiterhin mit Eva von Angern an der vordersten Stelle Politik zu machen. Wir haben einen Wählerauftrag, der lautet, knallharte, aber konstruktive Opposition zu sein. Darauf sind wir eingestellt und das werden wir ausfüllen.
Vielen Dank.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Die erste Frage geht an den Chris.
Justus Liss, ARD Hauptstadtstudio. Die erste Frage, ich habe mehrere, aber ich stelle nur eine, weil das ja die Regel hier ist. Erstmal Frau Hennig-Welso. Dietmar Bartsch hat gesagt heute, dass die Linkspartei klar machen muss, dass sie für soziale Gerechtigkeit steht und dass sie die Stimme des Ostens ist, gerade mit Blick auf die Bundestagswahl. Wie wollen Sie das erreichen?
Zunächst sind wir die Partei der sozialen Gerechtigkeit und sind wir eine Partei, die den Osten auch im Mittelpunkt von Politik stellt. Das haben unsere beiden Wahlkämpfer hier ja auch sehr deutlich gemacht, dass Sachsen-Anhalt, also unsere Linke in Sachsen-Anhalt versucht hat, auch das Thema der nicht gleichen Lebensverhältnisse in Ost und West darzustellen. Das ist ein Punkt. Auch wir werden in unserem Bundestagswahlprogramm die Unterschiede, was die Löhne angeht, die Arbeitszeit angeht, noch deutlich thematisieren mit eben auch, wie sind eigentlich Ostdeutsche in den Institutionen der Bundesrepublik auch angekommen. Auch das wird für uns ein großes Thema werden. Das werden wir natürlich auch politisch bearbeiten, politisch und öffentlich spielen. Ich würde behaupten, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir die soziale Gerechtigkeit nicht in den Mittelpunkt unserer Politik stellen, sondern das machen wir seit fast 30 Jahren, zumindest ich als ehemaliges PDS-Mitglied kann 30 Jahre sagen.
Dann ein Zusatz noch. Stimme des Ostens, hat er gesagt. Hat die AfD die Linkspartei als Stimme des Ostens abgelöst? 22% AfD, Sie 11%?
Ich würde die AfD nicht als Stimme des Ostens bezeichnen, obwohl sie das ja selbst auch tut. Ich habe ja schon gesagt, dass die progressiven Parteien in Sachsen-Anhalt wenig Chancen auf Erfolg hatten diesmal, dass es durchaus ja eine Mehrheit von konservativen und extrem rechten Kräften im Land gibt. Das muss man zur Kenntnis nehmen, das gefällt uns nicht. Und dennoch sind wir diejenigen, die die Frage der Ungerechtigkeiten zwischen Ost und West, das ja auch positiv beantworten, indem wir auch Veränderungsvorschläge machen, wie das funktionieren kann. Und das ist der große Unterschied zur AfD.
Herr Grimm.
Ja, Christian Grimm von der Augsburger Allgemein. Die Bundesumfragen sehen ja nicht gut aus. Da gleiten Sie Richtung 5%-Hürde. Wie ist denn die Stimmung deshalb im Parteivorstand? Gerät man langsam in Panik und wie will man das wieder drehen?
Also zunächst ist die Stimmung im Parteivorstand der Linken immer kämpferisch. Auch in dieser Situation, ich würde mal so sagen, Sachsen-Anhalt ist aus meiner Sicht kein Fingerzeig für die Bundestagswahl. Aus dem einfachen Grund, dass wir auch in Sachsen-Anhalt das Prinzip haben, feststellen können, dass diejenigen, die Ministerpräsidenten stellen, auch am Ende die führende Kraft sind und in der Polarisierung zur AfD auch noch mal zulegen und Stimmen parteiübergreifend noch einfangen, was möglicherweise gar nicht vorstellbar gewesen wäre. Deswegen in der Bundesrepublik zur Bundestagswahl wird es ein anderes Prinzip geben. Angela Merkel tritt nicht noch mal an. Es wird in dieser Bundesrepublik definitiv kein weiter so geben. Das heißt, wir haben keine Amtsinhaberin, die ihr Amt verteidigt. Das heißt, die Verhältnisse sind damit komplett neu zu ordnen. Und was wir ja auch in den letzten Wochen erlebt haben, aus meiner Sicht gibt es auch keine Gewissheiten. Und auch die Umfragen der Parteien jetzt sind sehr beweglich. Und ich denke, da ist noch alles drin und viel drin.
Zusatz?
Ich hätte noch eine Frage, Frau Hennig-Welso. Ist es denn eine gute Idee, auf die Grünen einzuschlagen, wie es zuletzt geschehen ist, also von der Fraktionschefin, aber auch von Dietmar Bartsch, da doch die Grünen die einzige Machtoption für die Linke sind?
Also mein Stil ist, dass wir mit Vorschlägen punkten und uns so politisch durchsetzen.
Herr Decker.
Ja, da kann ich gleich anschließen. Was bedeutet das denn für einen Koalitionswahlkampf? Ist das sozusagen, erhöht das den Druck, Rot-Rot-Grün doch noch irgendwie herbeizuführen oder herbeizureden, um überhaupt noch irgendwie im Rennen zu sein oder und damit auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie wieder in den Bundestag einziehen? Oder folgt daraus eher eine stärkere Abgrenzung gegenüber SPD und Grünen?
Sie fragen jetzt sicher mich.
Ja.
Also es gibt sowieso ja faktisch keinen Lagerwahlkampf, sondern jede Partei kämpft gerade für sich. Dass verschiedenste Konstellationen im Gespräch sind, ist auch so. Aber ich würde deutlich sagen, jetzt ist nicht die Zeit für Kompromisse und jede Partei kämpft für sich mit ihrem Profil allein. So, und dass die Linke tatsächlich auch in einem Bündnis mit SPD und Grünen das soziale Gewissen wäre und wir darauf achten würden, dass die soziale Frage tatsächlich auch die Fragen begleitet beziehungsweise beinhaltet, was die Klimafrage angeht, das ist völlig klar. Insofern hat die Linke in dieser Gesellschaft eine relativ große Bedeutung, wenn man betrachtet, dass die soziale Frage und die Klimafrage die Herausforderung der Zeit sind.
Dann habe ich eine Frage online von Herrn Bochow von einer neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Frau Henning-Welso, Sie haben den Bundesbund erwähnt. Sehen Sie denn die Gefahr, dass die unter die 5%-Hürde rutschen bei der Bundestagswahl? Und eine Frage an Frau von Angeren. Die Linken haben ja an alle Parteien verloren und erheblich ans Nichtwählerlager, an Nichtwählerlager. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich kann beginnen. Mein Landesvorsitzender hat es bereits gesagt, wir standen vor der Pandemie bei um die 20% in Umfragen und deswegen sind wir da auch sehr selbstbewusst in den Wahlkampf hineingegangen und haben aber festgestellt, dass mit Fortgang der Pandemie unsere Stimmen auch geringer wurden. Und es hat tatsächlich vor allem nicht nur den Grund darin, dass wir als Parlament in Gänze kaltgestellt worden sind durch die Landesregierung, sondern der andere Grund war eben auch, wir haben uns nie als Frontalopposition verstanden in der Pandemie. Also wir haben immer deutlich gemacht, dass der Schutz der Menschen, ihrer Gesundheit für uns an oberster Stelle steht. Da stehe ich auch absolut zu, dass das eine richtige Entscheidung war. Wir haben Vorschläge gemacht, wie die Pandemie und die Folgen der Pandemie abgefedert, abgemildert werden können, sind damit zum Teil durchgedrungen. Allerdings die Früchte hat die Landesregierung für sich natürlich eingefahren, weil es immer Entscheidungen waren, die dann durch die Landesregierung verkündet worden sind. Also das ist uns auf die Füße gefallen und das stellt uns nicht zufrieden. Und ich sage auch ganz deutlich, wir werden auch von allen versuchen, wieder diese Stimmen zurückzugewinnen. Es ist ein Wählerpotenzial, wo wir ganz klar sagen, das ist nach wie vor bei uns zu verorten. Es fehlt uns momentan einfach an Erfolgserlebnissen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir seit 2002 in der Opposition in Sachsen-Anhalt sind, deswegen auch nur ganz kleine Nuancen immer mal Erfolge verzeichnen können. Und da werden wir aber dranbleiben und werden uns da auch um jede Widerstimme bemühen, die wieder zurückzubekommen. Und erlauben Sie mir noch den einen Satz, weil vorhin die Frage war, ob jetzt die AfD die neue Stimme des Ostens ist. Das hängt natürlich auch genau damit zusammen. Wir sind nicht mehr die Protestpartei und wir sind es auch immer weniger geworden. Das hat auch damit was zu tun, dass wir mitregieren, dass wir regieren in Thüringen. Und wir haben nie den Anspruch erhoben, uns von Bodo Ramelow zu distanzieren, der einen tollen Job macht in Thüringen. Und wir haben eben auch diese Frontalopposition nicht gemacht. Und die Wahrheit ist konkret. Die AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt hat sich zu keinem Zeitpunkt für die Interessen der Ostdeutschen gegenüber Berlin oder dem Bundestag eingesetzt. Insofern, nein, sage ich ganz deutlich, auch mit dem Stimmenanteil, was ja zum Glück zurückgegangen ist bei der AfD-Fraktion. Es gibt nicht mehr die Minderheitenrechte, wo die AfD auch sehr häufig den Landtag tatsächlich lahmgelegt hat, einfach aus Spaß an der Sache. Das ist nicht mehr möglich. Und insofern sehe ich das persönlich sehr, sehr sportlich, auch mit Blick auf die Bundestagswahl. Und unsere Parteivorsitzenden können davon ausgehen, wir haben gerade richtig gut Wahlkampf geübt und wir werden weiter dranbleiben und werden uns da auch in den Bundestagswahlkampf einbringen. Und ich bin da ganz optimistisch. Wir stehen für eine starke Linke, die dringend gebraucht wird als Gerechtigkeitsgarantin hier in Deutschland. Und auch bei dem Thema Ökologie und Klimawandel in Sachsen-Anhalt haben wir eben die konkreten Vorschläge gemacht, wie man den ländlichen Raum nicht abhängt, wie im Strukturwandel eben dafür gesorgt wird, dass nicht alle nur im Tourismus arbeiten zukünftig, sondern eben auch Industriearbeitsplätze erhalten bleiben bzw. neu geschaffen werden. Das ist der Ansatz. Das ist der linke Markenkern und da werden wir selbstverständlich auch im Bundestagswahlkampf dranbleiben, weil das ist nicht selten der Fall, dass häufig die Dinge eben eher im Bund entschieden werden als in der Landespolitik.
Da ist noch die 5%-Frage.
Die war da.
Naja, linke Politik heißt ja Haltung und Geborgenheit, damit dieses Land nicht abschmiert. So, dass es Grüne nicht machen werden, dass es die SPD nicht machen wird und die CDU erst recht nicht, ist klar. Von daher habe ich keine Sorge, dass wir die 5%-Hürde reißen, sondern unser Blick geht nach vorn. Wir werden in 2 Wochen das Bundestagswahlprogramm unserer Partei beschließen auf einen Bundesparteitag auch hier in Berlin. Das bedeutet natürlich nicht nur formal darüber zu reden, dass wir ein Wahlprogramm haben. Das haben im Übrigen noch nicht alle Parteien, die zur Bundestagswahl antreten, sondern das geht um einen Gesellschaftsentwurf, der eine progressive Gesellschaft, eine soziale, gerechte und nachhaltige Gesellschaft beinhaltet. Also insofern werden wir auch ein Angebot machen, was sich durchaus sehen lassen kann.
Herr Jess.
Es gibt eine erste Wahlanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Ihnen nicht fernsteht. Da wird das Wahlergebnis als desaströs für die Linke bezeichnet. Und es wird darauf hingewiesen, dass die Kompetenzzumessung der Parteien in den Bereichen ostdeutsche Interessen und soziale Interessen bei der CDU mindestens genauso hoch liegt wie bei Ihnen bei der Linken. Was bedeutet das im Hinblick auf die Bundestagswahl, wenn die konservative CDU sozusagen dieselbe Kompetenzzumessung in wichtigen sozialen Fragen erhält wie Sie? Das sind Zahlen Ihres eigenen Instituts.
Ich finde, das ist ziemlich einfach zu beantworten. Also wenn irgendjemand glaubt, dass die CDU in der Bundesregierung für soziale Gerechtigkeit sorgt, der hat die vergangene Politik auch nicht verfolgt. Ich bin nicht der Auffassung, tatsächlich, dass die CDU für soziale Gerechtigkeit steht. Das mögen andere anders beurteilen, aber mir sei es erlaubt, als Linke das anders zu sehen. Allein wenn man jetzt auf das ganze Thema schaut, wer für CO2-Verbrauch zahlen soll, was auch jetzt auf der Tagesordnung ansteht, wenn es um die Frage geht, Absicherung von Hartz-IV-Beziehern in der Corona-Krise, wenn es darum geht, Schutz in der Corona-Krise, hat die CDU auch als Regierungspartei sich nicht um diejenigen gekümmert, die vergessen sind, die verlassen sind, Millionen Menschen in diesem Land, die eben nicht genug Geld hatten, um sich zu schützen mit Masken, mit Tests und so weiter. Und wir müssen einfach konstatieren, dass mit dieser Politik auch nachweisbar 50-70% mehr Sterberisiko für diejenigen Menschen besteht, die wenig Geld haben, weil sie beengte Wohnverhältnisse haben, weil sie sich den Schutz nicht leisten können, weil sie Jobs nachgehen müssen, die sie auch ungeschützt zum Teil machen müssen. Und das ist eine Haltung, wo ich sagen muss, das geht auch zulasten der CDU. Und als kleines Stichwort Maskengate der CDU. Es ist ja relativ deutlich, dass die CDU sich auch an dieser, oder Einzelne in der CDU sich an der Pandemie bereichert haben, was ich mehr als Schuf nicht finde. Und so könnte man das durchdeklinieren. Also ja, dass die CDU mit einem Anteil von 36-37% in Sachsen-Anhalt natürlich auch Kompetenzzuschreibungen bekommt, die sie möglicherweise vorher nicht hatte, das mag sein. Aber es ist nicht unsere Form von sozialer Gerechtigkeit, die die CDU propagiert.
Es ist keine 4 Wochen her, dass Dietmar Bartsch erklärt hat, er erwarte von der Wahl in Sachsen-Anhalt die Wende, eine Wende im Hinblick auf die Bundestagswahl. Wenn man das Ergebnis gestern jetzt als eine Art Wende betrachtet, was erfolgt daraus für Sie konkret für die Bundestagswahl, auch vor dem Hintergrund, dass Sie in Sachsen-Anhalt auch nur durch die über 60-Jährigen überhaupt noch zweistellig geblieben sind?
Das stimmt nicht. Na, jetzt sage ich mal, es ist, glaube ich, in Ordnung, wenn uns die über 60-Jährigen wählen. Ich wüsste nicht, was wir dagegen haben sollten. Also niemand von uns hat es getan, zu sagen, die Wahl in Sachsen-Anhalt wird, also es wird entscheidend sein, ob es eine Wende ist, ja oder nein. Das hat Dietmar Bartsch für sich entschieden. Andererseits bedeutet das natürlich für uns, und das ist möglicherweise, das meinte ich ja mit Fußtritt vors Schienbein, für uns nochmal tatsächlich das klare Zeichen, dass jetzt alle unsere Genossen, dass wir alle selbst die Vielstimmigkeit einstellen, dass es eine klare Kommunikation gibt, dass wir nicht mehr hinterm Gartenzaun stehen, sondern davor und tatsächlich auch jetzt den Sommer nutzen, um das, was wir wirklich können, mit den Menschen zu reden, auch wieder tun, dass wir im öffentlichen Bild zu sehen sind, dass wir bei Aktionen zu sehen sind. In Berlin sind wir es ja auch bei dem Volksbegehren Deutsche Wohnen enteignen, dass wir einfach wieder sichtbar werden und auch aus dem Schatten der Corona-Politik, was die Sichtbarkeit der Linken angeht, herauszukommen. Das kann man möglicherweise als Wende bezeichnen, also das auch konkret von mir.
Ja, ich würde auch gerne noch darauf antworten, weil das ja auch klarer Sachsen-Anhalt-Bezug ist, beide Fragen, die Sie gestellt haben. Also vielleicht erst nochmal, ich werde mich dafür nicht entschuldigen, dass wir von über 60-Jährigen überwiegend gewählt worden sind. Wir sind tatsächlich das im Schnitt älteste Bundesland. Das hat viele Gründe. Wir werden ja auch mal ein bisschen belächelt als ehemaliges Land der Frühaufsteher, weil die meisten nach außen pendeln, um arbeiten zu können. Und ich freue mich, dass wir auch die über 60-Jährigen erreichen mit unserer Politik, nach wie vor erreichen und werde da auch keinen Hehl draus machen. Mir ist es aber noch mal wichtig, zu Ihrer vorhergehenden Frage etwas aus sachsen-anhaltischer Sicht zu sagen. Ich sage Ihnen ganz deutlich, das tat gestern besonders weh, dass wir bei unseren Kernkompetenzen da eben, ja, ich sage mal gleich auf mit der CDU lagen. Das eine ist, das hatte ich schon gesagt, das hängt natürlich damit zusammen, dass wir viele Jahre eben nichts umsetzen konnten von dem, was wir gesprochen haben, also was wir also angekündigt, versprochen und als Wahlvorhaben angekündigt haben, beispielsweise die Ost-West-Rentenangleichung. Wir hatten halt weder im Bund noch im Land wirklich die Chance, das umzusetzen. Aber auch hier verweise ich darauf, dass wir das Niedriglohnland Nummer 1 sind. In Sachsen-Anhalt haben wir den höchsten Anteil von Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben, die von sozialen Transferleistungen abhängig sind, sodass ich sage, nein, die CDU in Sachsen-Anhalt ist nun gerade alles andere als sozial gerecht. Setzt sich zum Beispiel nicht für ein Vergabegesetz ein, was an Tariftreue oder wenigstens an Mindestlohn anbindet für öffentliche Aufträge. Aber, und deswegen sage ich das jetzt auch, da haben wir eine Baustelle, weil irgendwas läuft da bei uns auch an der Performance schief. Und da können Sie davon ausgehen, dass wir da auch deutlicher werden. Und die Tatsache, dass wir in den letzten 5 Jahren dieser Kenia-Koalition zuweilen eben auch zu Mehrheiten verholfen haben, weil sie selbst nicht hinbekommen haben im Interesse für das Land Sachsen-Anhalt, das wird es in dieser Wahlperiode nicht geben, egal für welche Koalition man sich seitens der CDU entscheiden wird.
Dann ist der Herr Kollege.
Nader Mohammed, Berliner Kriminalitätszeitung, mein Frage an Frau Henning. Eine Niederlage ist eine Niederlage. Welche Konsequenzen würden Sie ziehen? Wird es Personalkonsequenzen? Würden Sie diese Sache im Parteipräsidium untersuchen? Sie schauen, welche Kandidaten waren dort? Konnten Sie sich nicht präsentieren? Oder Sie sagen, die Linkspartei wurde zwischen den Fronten zerrieben und die Sache ist erledigt?
Na, die Sache ist definitiv nicht erledigt. Was wir natürlich gemacht haben, ist, dass wir heute auch mit Eva von Angern und Stefan Gebhardt im geschäftsführenden Parteivorstand die erste Wahlanalyse gemacht haben. Es kann aber natürlich nur eine erste Wahlanalyse sein. Wir haben jetzt erst die Zahlen, ein paar mehr werden noch dazukommen. Wir haben die ersten Analysen auch von unserer Stiftung, aber das müssen wir uns in Ruhe anschauen. Sie können sich vorstellen, dass es bisher ein sehr sportlicher Tag war. Wir haben nicht die Absicht, personelle Konsequenzen zu ziehen, aber das, was wir machen, ist natürlich noch mal genau hinzuschauen, an welchen Punkten wir verloren haben, wo Kommunikation nicht erfolgreich war, was möglicherweise Schwächen auch in einer Kampagne gewesen sein können. Aber nochmal, ich bin der Auffassung, dass unsere Genossen in Sachsen-Anhalt nicht so viel falsch gemacht haben selbst. Es ist so, dass es die Polarisierung zwischen CDU und AfD gab. Die ist entschieden worden zum Wahlabend, sehr deutlich zulasten oder zum Sieg der CDU beigetragen hat. Natürlich sind wir dazwischen zerrieben worden. Aber ich sage es nochmal, wenn wir nicht einmal 30% erreichen mit den Grünen und der SPD zusammen, dann bedeutet das tatsächlich, das habe ich versucht zu sagen vorhin, dass das gesellschaftliche Umfeld in Sachsen-Anhalt im Moment kein gutes Pflaster für eine erfolgreiche Wahl der Linken war. Dass wir uns haben möglicherweise nicht gut präsentieren können, das kann so sein. Aber wir werden uns das alles noch genau anschauen.
Zusatz?
Aber wenn Sie, es geht um Wahlkreise, aber wenn Sie haben einen schlechten Kandidat und der verliert gegen die zwei von CDU und der AfD, wenn er schlechter ist, verstehen Sie, dann muss Personalkonsequenzen geben. Sie sollen die Wahlkreise ein nach der anderen unter die Lupe nehmen. Nein?
Nein, also ich meine, am Ende gibt es ja schon personelle Konsequenzen. Die Kandidaten, die in den Wahlkreisen angetreten sind und nicht gewählt sind, da ist die personelle Konsequenz, dass sie kein Mandat haben.
Fragen? Aber weiter die Partei vertreten.
Also das müssten wir vielleicht jetzt auch aus sachsen-anhaltischer Sicht erstmal beantworten, weil unsere Parteivorsitzenden haben zwar sehr, sehr viele Kompetenzen und wir beraten uns auch eng, aber es ist schön so, dass wir als Landesverbände oder auch als Landtagsfraktion zunächst erstmal alleine entscheiden können. Und ich kann Ihnen sagen, also ich bin persönlich nicht bereit, Konsequenzen zu ziehen. Das heißt, ich werde auch wieder als Fraktionsvorsitzende kandidieren. Und ich bin tatsächlich auch über ein Ergebnis zumindest ein bisschen stolz vom gestrigen Abend, dass ich nach Herrn Haseloff die bekannteste Politikerin bin in Sachsen-Anhalt. Also ich bin erst seit Dezember letzten Jahres Fraktionsvorsitzende, das heißt, ich hatte den kürzesten Anlauf. Und dafür habe ich, dafür habe ich meine Partei im Wahlkampf gut vertreten. Es wird darüber zu reden sein, wie wir das besser können, wie wir Wählerinnen und Wählerstimmen wieder zurückgewinnen können. Und wir werden tatsächlich nur noch mit einer Fraktion von 12 Abgeordneten vertreten sein. Das ist durchaus eine Mammutaufgabe dann. Wer weiß, wie viele Themen auch in einem Land bearbeitet werden müssen. Aber dem werden wir uns stellen. Und ich sehe das tatsächlich eher als Motivation.
Dann machen wir hinten in der vorletzten Reihe weiter.
Ja. Anna Lehmann von der Taz. Wie erklären Sie sich denn, dass Grüne, Linke und SPD es derzeit nicht schaffen, für Themen zu mobilisieren, bei denen sie große Schnittmengen haben die in der Gesellschaft auch mehrheitsfähig sind? Beispiel Klimapolitik, Wohnungspolitik, auch Umverteilung, Vermögenssteuer.
Vielen Dank für die haben Sie mir gestellt, oder? Darf ich antworten?
Natürlich dürfen Sie antworten.
Klar. Für mich ist das wirklich das spannendste Erlebnis der letzten Monate der viele Kontakt mit den überregionalen Journalistinnen und Journalisten. Ich sage das jetzt mal hier so ganz offen. Viele Themen, die für Sie von wesentlicher Relevanz sind, spielen in Sachsen-Anhalt keine so große Rolle. Also wir sind ja überwiegend beispielsweise ländlicher Raum. Und das Thema Klimawandel, auch wenn wir uns das zuweilen anders wünschen, spielt tatsächlich nicht so eine große Rolle. Wir haben die MDR-Umfrage gehabt vor einigen Wochen, wo deutlich geworden ist, dass das größte Thema für Sachsen-Anhalt und für die Menschen in Sachsen-Anhalt die Folgen der Corona-Krise sind. Und da kann man sich dann noch im Detail angucken, was da jeweils mit gemeint ist. Also für die Gastronomen, für die Händler, für den Klein- und Mittelstand, aber eben auch für das Thema Bildung. Bildung war tatsächlich auch eines der Themen, die eben von großer Präsenz waren im Wahlkampf, oder auch das Thema Gesundheitswesen. Insofern wurde in Sachsen-Anhalt tatsächlich vor allem konservativ gewählt, auch aufgrund der Erfahrung der Pandemie. Ich fand es vor dem Hintergrund, dass die CDU nie gesagt hat, wo das Geld zukünftig herkommen soll, um all diese Folgen zu mildern, tatsächlich dann sehr ungerecht, dass so viel Vertrauen gestern bei der CDU dann durch die Wählerschaft ausgesprochen worden ist. Aber es ist tatsächlich so, dass in Sachsen-Anhalt eben für die Wählerschaft zuweilen eine andere Entscheidungsgrundlage besteht als in anderen Bundesländern. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Das ist im Übrigen auch die Herausforderung für die Bundestagswahl, für uns als gesamtdeutsche Partei. Das ist nicht ganz einfach. Deswegen sagen wir auch ganz deutlich, das Thema gleiche Lebensverhältnisse ist etwas, was uns als gesamtdeutsche Partei verbindet, weil die Folgen dieser ungleichen Lebensverhältnisse auch das gesamte Land betreffen.
Kann ich dazu eine Zusatzfrage?
Ja, bitte.
Was heißt das für die Bundestagswahl, wenn das sogenannte Mitte-Links-Lager in Sachsen-Anhalt nur um 25% kommt? Bedeutet das auch, dass, also ist das ein Hohn für die Bundestagswahl?
Also selbstverständlich nicht. Also da fühle ich mich nicht wichtig genug als Sachsen-Anhalt. Also dafür sind wir dann wiederum zu klein. Deswegen, da werden wir uns dann einsortieren.
Das ist die Frage, die nochmal
gemacht. Ach so, Entschuldigung.
Also ich bin auch jetzt noch der Auffassung, dass für die Bundestagswahl alles offen ist und Gewissheiten nicht gelten. Dass wir tatsächlich auch als progressives Lager, sage ich mal, in diesem Fall in Sachsen-Anhalt nicht punkten konnten, hat möglicherweise auch was mit der Verfasstheit von uns zu tun, im Sinne von, wir wollen strukturelle Veränderungen, weil wir sehen, dass der Klimawandel vor der Haustür steht. Und das bedeutet natürlich auch Veränderungen in Strukturen, das bedeutet tatsächlich Entscheidungen zu treffen, die Menschen auch möglicherweise Angst machen, vor allem ihnen Angst machen, wenn sie strukturelle Erfahrungen und Veränderungen vor 30 Jahren erlebt haben. Und ich wage zu behaupten, dass die Transformationserfahrung im Osten immer noch eine Rolle spielt, wenn es um Politik geht und vor allem um größere Veränderungen. Das kann eine Rolle gespielt haben in dieser Wahl, das muss es nicht, aber ich glaube, es ist ein Punkt, der da durchschlägt. Wir werden auch in diesem Jahr noch eine Wahl haben in Thüringen, wenn wir schon Landtagswahlen vergleichen wollen und heranziehen wollen für die Bundestagswahl. Da gehe ich von aus, dass wir den Ministerpräsidenten verteidigen. Insofern bleibe ich bei meiner Auffassung, dass für die Bundestagswahl noch nichts festgezogen ist.
Herr Kollege.
Okan Belikli vom Spiegel. Hallo, der Herr Jessen hat ja schon die Generation Ü60 erwähnt. Bei den unter 30-Jährigen sah es ja weniger gut aus, sowohl bei Ihnen als auch bei den anderen Parteien. Da war die AfD ja stärkste Kraft mit ca. 20%. Mich würde interessieren, sowohl in Sachsen-Anhalt als auch im Bundestagswahlkampf, wie wollen Sie junge Leute besser erreichen? Danke.
Für die Partei Die Linke ist Antifaschismus ein großes Thema und wir sind eine antifaschistische Partei. Wir waren alle drei mit Sicherheit gestern schwer überrascht, dass die Zahlen bei den unter 30-Jährigen von 10% Zustimmung für Die Linke gewotet waren. Normalerweise ist es ja so, dass junge Menschen zumindest etwas für linke Politik übrig haben. Selbst also in Sachsen-Anhalt war das gestern nicht der Fall. Auch das müssen wir uns jetzt noch mal genau anschauen. Es ist aber klar, dass wir die Partei oder dass wir auch eine Partei sind, die sich der extremen Rechten entgegenstellt. Und ich meinte damit, wenn ich sage, über 60% der Wählerinnen und Wähler haben konservativ bzw. extrem rechts gewählt, dass wir da durchaus in Sachsen-Anhalt ein gesellschaftliches Problem sehen, was uns als Bundespolitik beschäftigen muss. Und insofern, wir werden auch unsere Ansprache, unsere Wahlstrategie an dieses Phänomen anpassen. Das werden wir uns nochmal genau anschauen. Unser Jugendverband selbst macht auch einen aktiven Wahlkampf, einen linken Wahlkampf zur Bundestagswahl. Das heißt, auch da werden wir möglicherweise nochmal einen Schwung bekommen, dass auch junge Menschen sich für linke Politik interessieren. Am Ende ist es, glaube ich, in der Bundespolitik deutlicher, dass auch junge Menschen, ich sage nur Stichwort Fridays for Future, durchaus politikorientiert sind und politisch interessiert sind, beziehungsweise wissen, wen sie wählen müssen, um tatsächlich ihre Forderungen umzusetzen.
Zusatz? Eine Nachfrage. Sie haben gesprochen von einem gesellschaftlichen Problem in Sachsen-Anhalt. Was meinen Sie genau, woran liegt das, dass die AfD da so stark ist und was kann man in Sachsen-Anhalt dagegen tun? Ihrer Meinung nach.
Naja, zunächst ist es ja kein Problem, was gestern entstanden ist, sondern schon viele Jahre gewachsen ist. Das Gute ist, dass die AfD offenbar ihr Potenzial ausgereizt hat. Das erleben wir ja auch in anderen ostdeutschen Bundesländern. Es braucht eine Stärkung jenen Teils der Zivilgesellschaft, der gegen eine extrem rechte Entwicklung in den Bundesländern arbeitet. Das trifft Initiativen, Organisationen wie Aufbruch Ost, eine positive Gestaltung des Ostens mit Eigensinn und eigener Kraft. Das trifft Omas gegen Rechts, das trifft alle, die sich gegen Nazis in Bündnissen engagieren und. Und es gibt eben mehr als diesen Teil der extremen Rechten, das gilt für alle Bundesländer. Und diese zu stärken, sie in den Mittelpunkt auch von Demokratie zu stellen, Demokratieprojekte aufzubauen und endlich mal auf dem rechten Auge nicht mehr blind zu sein, all das gehört zu dieser Politik. Und wir haben ja in Sachsen-Anhalt zumindest beobachten können in den letzten Monaten, dass auch Haseloff seine CDU durchaus weiter nach rechts bewegt hat. Wir erleben auch in Sachsen-Anhalt wie auch in Thüringen die Zusammenarbeit, das Kaffeetrinken, das Plauschen, das Zusammentrinken gehen von CDU und AfD-Abgeordneten. Und es braucht einfach eine klare Abgrenzung aller demokratischen Parteien.
Frau Fragen.
Ja, ich würde das noch gerne mit den jungen Menschen bezogen auf Sachsen-Anhalt auch beantworten. Ich hatte es vorhin schon gesagt, also wir haben bei den 18- bis 24-jährigen Frauen tatsächlich ein Ergebnis von 15%. Das freut mich sehr. Ich bin seit vielen, vielen Jahren Vorsitzende des Landesfrauenrates in Sachsen-Anhalt und ich erlebe eine junge Frauengeneration, die viel selbstbewusster auch gleichstellungspolitisch unterwegs ist. Und da haben wir gerade als Linke sehr viele, sehr gute Ansätze. Und wir werden jetzt wahrscheinlich aus dem Ranking etwas weiter nach vorne rutschen. Wir waren das Parlament mit dem geringsten Frauenanteil, was ganz konkrete Folgen hat und wo es uns eben auch gelungen ist, gerade als Linke dies thematisch zu setzen, also dass es auch bei den jungen Frauen ankommt. Und da sage ich Ihnen, das ist auch das Potenzial, wo es mir besonders wichtig ist, auf diese jungen Frauen zuzugehen, weil ich darin eben auch ganz klar Nachwuchs, politischen Nachwuchs sehe, den wir auch dringend brauchen, auch im Landtag von Sachsen-Anhalt. Also da sehe ich tatsächlich eine große Chance, neben den Themen, die Susanne Hennig-Welso jetzt schon angesprochen hat, auch dafür die Bundestagswahl noch weiter voranzuschreiten, weil wir da gute Themen gesetzt haben, die auch glaubwürdig mit uns als Linke in Sachsen-Anhalt verbunden werden.
Machen wir weiter mit.
Ja, Daniel Lücking, ND der Tag. Gestern Abend hat bei Anne Will Sarah Wagenknecht viel Kritik am Label links geübt. Es stünde nicht mehr für soziale Gerechtigkeit, sondern eher für Selbstgerechtigkeit. Und es würde ein gut situiertes akademisches Großstadtmilieu adressiert. Frau von Angern, Sie haben ja schon ausgeführt, dass das für Sachsen-Anhalt nicht so ganz stimmt. Welche Dinge haben Sie hervorgehoben? Und Frau Hennig-Welso, wie viel dieser Kritik nehmen Sie jetzt zum Anlass, das Label links nochmal für die Partei zu überdenken?
Fangen wir ruhig an und dann vielleicht der Gebhardt.
Ja, Sie sagten ja, dass ich da schon ein bisschen was zu gesagt habe und ich ziehe mir diese kritischen Schuhe auch tatsächlich nicht an. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich ernst nehmen, wenn bei Umfragen es eben nicht bei den Menschen ankommt, dass wir für sie Politik machen, über die, also bei den armen Menschen, bei armen Kindern und Jugendlichen, dass wir gerade für sie Politik machen oder für Menschen im ländlichen Raum. Das nehme ich auch sehr ernst und das wird auch ein großes Thema sein. Und mein Landesvorsitzender hat es gesagt, gerade in den letzten anderthalb Jahren gelang es ja nun uns auch gar nicht mehr, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich habe tatsächlich mit großem Interesse wahrgenommen, dass unser Ministerpräsident kurz vor Toresschluss nochmal die Gender-Sternchen-Debatte aufgemacht hat. Ich sage Ihnen, das war weder bisher im Landtag ein Thema und ich rede immer gendergerecht, noch irgendwie auf der Straße. Also das war nichts Wahlentscheidendes. Das ist eine Debatte, die nach Sachsen-Anhalt geholt worden ist, die dort überhaupt nicht für die Menschen präsent war. Also da habe ich auch mit vielen geredet, die da sagten, naja, ist jetzt mir Schnuppe, ist nicht wichtig und wurde aus meiner Sicht auch zu einem Nebenschauplatz gemacht, der dann die eigentlich entscheidenden Themen gerade in der Gleichstellungspolitik auch verdrängt hat. Von daher finde ich es wichtig, sich also auf Augenhöhe mit den Menschen zu reden, respektvoll miteinander zu reden. Das ist mein politischer Anspruch und ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich uns diesen Schuh nicht anziehen müssen. Ich finde, sie hat da gestern sehr viele, sehr kluge Dinge gesagt. Das ist mir auch nochmal wichtig, das zu sagen und vielleicht auch an der Stelle, ich bin auch sehr froh darüber, dass es uns in Sachsen-Anhalt gelungen ist, die Vielfalt unserer parteipolitischen Prominenz zu holen, damit auch eine breite Masse anzusprechen, ist uns dann, bevor Sie es wieder sagen, nicht ganz gelungen. Ja, das ist das Herbe. Aber ich bin tatsächlich auch stolz auf die Vielfalt unserer Partei.
Herr Gebhardt?
Ja, Herr Sarah Wagenknecht sprach ja nicht davon, dass wir in Sachsen-Anhalt keine soziale Politik gemacht hätten. Hat das Gegenteil ausdrücklich gesagt. Sie sprach ja von dem Label links. Und wenn ich das jetzt mal auf Sachsen-Anhalt beziehe, dann muss ich einfach mal konstatieren, dass es da sehr unterschiedliche Interessenswahrnehmungen im ländlichen oder im urbanen Raum gibt. Und so viel urbanen Raum in Sachsen-Anhalt haben wir erstmal nicht. Also über 75% der Einwohnerinnen und Einwohner wohnen im klassisch ländlichen Raum. Und Sachsen-Anhalt ist richtig ländlicher Raum, wenn man vom richtig ländlichen Raum spricht. Und das sind auch meine Erfahrungen im Wahlkampf gewesen. Die Frage des Klimaschutzes werden natürlich völlig unterschiedlich interpretiert und beantwortet. Während man in Halle und in Magdeburg darüber streitet, ob der ÖPNV jetzt nicht mal kostenfrei sein könnte, kämpft man im ländlichen Raum dafür, dass überhaupt nur ein Bus fährt. Also die Interessenslagen sind völlig andere. Aber wie kommt es denn im ländlichen Raum an? Wenn Sie die Zeitung aufschlagen und lesen gerade, ach, in Halle wird jetzt darüber diskutiert, ob es die Tickets für die Straßenbahn kostenlos gibt. Straßenbahn, was ist das eigentlich? Ja, das ist einfach die Situation. Und wenn dann im ländlichen Raum noch ankommt, dass die Benzinpreise erhöht werden sollen, einfach nur so als Schlagwort, dann ist das für die Leute sozialpolitisch gesehen eine Bedrohung. Und deswegen müssen wir als Linke sozialpolitisch auch Flagge zeigen. Und das haben wir an der Stelle gemacht. Und das ist das, worauf einige in der Partei auch immer wieder zu Recht hinweisen, dass dieser Markenkern auch in der Klimafrage für uns zentral sein muss. Und wir wollen, also von mir aus können sich die Grünen darum kümmern, dass es den Ökostrom gibt. Wir müssen dafür sorgen, dass ihn sich jeder leisten kann. Das ist unsere Aufgabe.
Henning Welse?
Na, ich teile die Einschätzung von Sarah Wagenknecht nicht. Man kann sich gerade in unseren Regierungsbeteiligungen anschauen, was die Linke seit vielen, vielen Jahren vorbereitet hat, wurde in Regierungsbeteiligung umgesetzt, gerade wenn es um die Erhöhung der Löhne geht. Tatsächlich auch das Werben der CDU in den ostdeutschen Bundesländern mit Niedriglöhnen, um Anbindung zu erreichen, endlich zu beenden, eine Tarifpolitik zu unterstützen, die die Löhne erhöht, Arbeitszeiten verkürzt und so weiter. Also alles das haben wir in den Regierungsländern nachzuweisen. Und deswegen kann ich diesen Vorwurf auch sehr zurückweisen. Auch nochmal an einem anderen Punkt, wenn man auf Bildungsgerechtigkeit schaut, indem wir Beitragsfreiheit in Kindergärten schaffen, in Schulen schaffen und so weiter, dass wir einfach auch ein chancengerechtes Bildungssystem auf den Weg bringen. All das tut die Linke. Deswegen teile ich diesen Vorwurf nicht. Und ich will in aller Deutlichkeit sagen, die Linke steht dafür, dass jeder und jede so leben kann, wie er oder sie es will oder möchte.
Frau Hennig-Welso, wie bringen Sie dann die Bedürfnisse eines Flächenlandes wie Sachsen-Anhalt bei der Mobilität und den kostenlosen ÖPNV in den Großstädten für den Bundestagswahlkampf den Menschen gemeinsam näher?
Naja, das ist ja am Ende, Mobilität ist ja nicht nur eine Frage in Städten, sondern tatsächlich zuallererst im ländlichen Raum. Dass es da tatsächlich eine bundesweite Kraftanstrengung geben muss, den öffentlichen Nahverkehr, Bus, Bahn, Deutsche Bahn, was auch immer, auszubauen, das ist doch völlig klar. Und dass es auch unter sozialen Gesichtspunkten erfolgen muss, ist noch klarer. Das Problem besteht eher darin, dass die Regierung in den Bundesländern natürlich sehr viel Eigenständigkeit haben und Entscheidungsgewalt haben, was den öffentlichen Nahverkehr angeht. Wir haben eine unterschiedliche Anzahl in allen Bundesländern, was Verkehrsträger angeht. Wir haben unterschiedliche gesetzliche Bestimmungen. Wir haben natürlich auch die Regionalisierungsmittel aus dem Bund. Aber in Thüringen, kann ich Ihnen sagen, bezahlen wir mit den Regionalisierungsmitteln die Schulwege und kommen gar nicht mehr, weil es viel zu wenig Geld dafür ist, auch Bahnstrecken wieder freizulegen, weiter auszubauen und. Also es ist ein sehr komplexes Problem, was nicht nur die Bundespolitik betrifft, sondern auch die Länder und die Kommunen. Und das kann man nur mit einer gemeinsamen Initiative in der Bundespolitik schaffen.
Herr Kliss.
Herr Gebhardt hat es eben angesprochen, dass in der Analyse das Ergebnis auch deswegen zu erklären ist, weil in der Pandemie es schwer ist, mit dem Wahlkampf zu machen, Straßenwahlkampf zu machen. Eine Frage an Sie drei. Wie wollen Sie im Bundestagswahlkampf, wenn die pandemische Lage nationaler Tragweite weiter besteht, wie wollen Sie da bestehen, wenn Sie keinen Straßenwahlkampf machen können, wie Sie es eigentlich wollten? Und wie dringen Sie dann bei den Leuten durch?
Also da können wir auf die Erfahrung von Sachsen-Anhalt zurückgreifen. Wir waren, glaube ich, noch nie so kreativ in einem Wahlkampf wie in diesem. Wir haben tatsächlich sämtliche Veranstaltungen und Angebote, die wir gemacht haben, mehrfach durchdacht und für jede Variable eine Eindämmungsverordnung überlegt bzw. entsprechend angepasst. Also wir haben in den letzten Wochen tatsächlich ein wenig Straßenwahlkampf machen können. Also wir haben ihn anders gemacht, weil wir nicht einfach so viele Gespräche in weniger Distanz anbieten konnten. Aber ich gehe davon aus, dass wir grundsätzlich mit dem Wahlkampf, den wir gemacht haben, viel, viel mehr Menschen erreicht haben. Allein auf digitale Angebote zu setzen, würde ich meiner Bundespartei dringend von abraten, weil wir damit einen gewissen Anteil von Menschen, hat auch wieder eine Sachsen-Anhalter-Sicht, wo der Breitbandausbau noch nicht so weit ist, wir erreichen damit einfach nicht alle Menschen. Aber wir haben beispielsweise keinen Haustürwahlkampf gemacht, wir haben natürlich gesteckt, aber wir haben eben viel digital angeboten und wir haben, und das war mir als Spitzenkandidatin auch sehr wichtig, wir haben sehr viele Gespräche mit Multiplikatoren geführt, überwiegend übrigens draußen und in der Kälte, aber da muss man dann durch, das wird ja zur Bundestagswahl nicht ganz so sein. Also es geht trotzdem, Bundestagswahlkampf zu machen oder überhaupt Wahlkampf zu machen, auch unter pandemischen Bedingungen. Es ist schwieriger, aber es muss gemacht werden und ich weiß auch, dass nicht wenige meiner Kandidatenkolleginnen eben auch sehr häufig Telefonsprechstunden gemacht haben, die sehr rege genutzt werden. Also es ist einfach eine andere Vielfalt gefragt und mehr Kreativität, aber das ist uns gut gelungen und worüber wir uns nicht beschweren können, war die mediale Resonanz insgesamt über den sachsen-anhaltischen Wahlkampf.
aber 11%, gut gelungen. Und in der Analyse, dass die CDU in Sachen Sozialkompetenz gleich aufliegt mit Ihnen?
Also die Sozialkompetenz und die Ausfüllung des Wahlkampfes haben, glaube ich, noch nicht zwingend etwas miteinander zu tun. Sie haben recht, wir haben das nicht in Wahlstimmen ummünzen können. Allerdings gehe ich derzeit davon aus, dass das Ergebnis auch schlechter hätte werden können. Und wenn wir nicht genau so einen engagierten Wahlkampf gemacht hätten, der so breit aufgestellt worden ist, hätte das auch geschehen können. Und das sage ich auch deutlich mit Blick auf die natürlich überhaupt nicht zufriedenstellenden bundesweiten Umfragewerte für die Linke, wo wir eine Riesenhausaufgabe haben. Aber was wir als Sachsen-Anhalt bieten können, ist einen sehr kreativen, einen sehr vielfältigen Wahlkampf. Und wenn das die Gesamtpartei auch so mitträgt, wenn auch die Vielfalt unserer Partei mit den sehr verschiedenen Meinungen, sie ist hier mehrfach angesprochen worden, wenn das eben auch als Chance für unsere Partei gegenüber der Wählerschaft gesehen wird, dann bin ich da total optimistisch.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Herr Jessen.
Sie haben mehr als ein Drittel Ihrer Wählerstimmen verloren gegenüber der letzten Landtagswahl. 2016 waren es 182.000, jetzt sind es 119.000. Das ist mehr als ein Drittel. Das ist ein Desaster. Und die Frage, das können Sie ja nicht alleine mit Landesaspekten begründen. Deswegen die Frage an die Bundespolitik. Was ist zu tun, damit dieses offensichtlich geschwundene Wähler Zutrauen, Vertrauen, Hoffnungsträgerzuschreibung, auf welchen Gebieten wollen Sie die neu gewinnen, wenn Sie sagen, das, was Wagenknecht vorschlägt, ist der falsche Weg?
Na, ich kann ja nur sagen, was wir getan haben, was wir tatsächlich durchgesetzt haben, umgesetzt haben und wo wir auch noch weiter dran sind. Die Frage ist doch tatsächlich, zunächst haben wir für uns definiert, was die Herausforderungen dieser Gesellschaft sind. Und das heißt, das ist auch extra nach der Corona-Krise betrachtend durchaus die soziale Frage, die soziale Existenzsicherung und was kommt eigentlich danach, wie gestalten wir unser Gesundheitssystem und so weiter. Die zweite Frage, die da auch noch steht, ist ja das ganze Thema Klimapolitik. Es gibt eine Dringlichkeit, die Klimafrage anzugehen, die wir faktisch nicht ermessen können. Sie wissen selbst, wenn die Untersuchungen stimmen, dass in den nächsten 2 bis 3 Jahren das 1,5-Grad-Ziel erreicht ist. Und 1,5 Grad bedeutet schon, vor allem in den nächsten 2 bis 3 Jahren, dass es einen radikalen Einstieg in die Klimapolitik geben muss. Und das geht nur mit Umverteilung. Das trifft über das Soziale, also sprich, das Soziale, das Ökonomische und das Ökologische müssen in Einklang gebracht werden. Und dafür steht die Partei Die Linke. Und das werden wir mit aller Vehemenz auch in diesem Bundestagswahlkampf deutlich machen. Und da wir hier in der Bundespolitik die Kompetenz haben, tatsächlich diese Hebel in Bewegung zu setzen, wie man das im Land zum Beispiel nur zum Teil kann, wird es eine andere Wirkungsmacht erzielen.
Können Sie 2, 3 Punkte nennen, wie Sie konkret, ist ja nicht mehr so lang hin bis zur Bundestagswahl, wie Sie konkret die neue Wirkungsmacht durch eine Neupositionierung der Linken in diesem Themenzusammenhang, den Sie eben skizziert haben, erreichen wollen?
Sie meinen jetzt ausschließlich Maßnahmen oder was meinen Sie?
Nein, Sie haben eben gesagt, Sie haben 3 Punkte genannt, die zusammengehören, oder wesentlich 2, die Umwelt-Klimafrage und die soziale Frage. Gesagt, das werden wir bundespolitisch thematisieren, das wird eine neue Wirkmächtigkeit erreichen. Wie soll diese konkrete Neupositionierung aussehen, da sie in den vergangenen Landtagswahlen einfach nicht funktioniert hat?
Auch da kommt es immer auf die Konstellation an in den Landtagswahlen, das wissen Sie auch. Berlin und Thüringen als auch Bremen sind anders gelaufen als die anderen Landtagswahlen, die wir gehabt haben. So, also auch da muss man wahrscheinlich mal differenzieren. Neupositionierung stimmt ja insofern nicht, dass es eine Weiterentwicklung unserer Position ist, weil wir die soziale Frage als Linke durchaus in den Genen unserer Partei verankert haben. Wenn Sie es konkret wissen wollen, wir wollen, dass es eine Mindestsicherung von 1.200 Euro für jeden und jede gibt. Wir wollen, dass es vielleicht ein Punkt unter vielen, was die ökologische Frage angeht. Wir wollen die Verkehrswende auf den Weg bringen, das hatten wir eben gerade diskutiert. Und wir wollen natürlich eine Vermögenssteuer, eine Vermögensabgabe. Wir wollen eine Erbschaftssteuer, die den Namen auch verdient hat, wo wir auch Schnupfnöcher schließen wollen. Und all das soll uns etwa Mehreinnahmen für den Staat von etwa 100 Milliarden Euro im Jahr bringen. Das sind alles Fragen, die zusammengehören, weil das eine nicht ohne das andere geht. Und das werden wir zur Bundestagswahl noch tun.
Gibt es weitere Fragen?
Ich würde nur zwei Sätze ergänzen. Ja, nur ganz kurz noch Ergänzung. Die Verteilungsfrage, wie Susanne Hennig-Welsow gerade sagte, wird die zentrale Frage sein in den nächsten Monaten und Jahren. Und wenn es eine Kraft gibt, die die Verteilungsfrage anders beantwortet als die derzeitige Regierung, dann sind das wir. Und deswegen sage ich, unsere Zeit kommt noch.
Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich für diesen Tag der Wahlnachlese und wünsche einen schönen Tag.